Hallo zur 34. Ausgabe von Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Nach der Länderspielpause ist vor der Länderspielpause. Es gibt nur 3 Spiele zu spielen, bis es wieder weitergeht. Schon am 8.11. ist also die nächste Länderspielpause. Ganz, ganz wenig Zeit nur für die Fortuna, um wieder einigermaßen in die Spur zu kommen. Ja, und darüber wollen wir heute reden, leider ohne den Moritz, der sich wieder entschuldigen lässt, aber nächste Woche wieder dabei sein sollte. Aber wir anderen 3 sind alle dabei. Und zwar der Jan in München.
Hallo zusammen.
Der Tim in Berlin.
Hallo.
Und ich bin der Lukas und sitze wie immer in Köln. Ja, habt ihr von den Länderspielen irgendwas mitbekommen, außer dass Kenan Karaman in bestechender Form ist?
Nö. Also ich auch nicht. Im Nachhinein mal so ein bisschen im Internet recherchiert, dass unsere beiden österreichischen U21-Nationalspieler wohl aufgelaufen sind gegen Kosovo und da 1-0 gewonnen haben und dabei dann mitbekommen, dass Kevin Danso tatsächlich der Kapitän der U21 ist und dort anscheinend auch defensives Mittelfeld spielt. Ganz interessant.
Kann er Spielaufbau, ist die Frage.
Naja, das hoffe ich doch.
Ja, vielleicht. Das
werden wir demnächst hoffentlich noch häufiger zu sehen bekommen.
Vielleicht muss man jetzt doch mal U21 österreichischen Fußball gucken.
Ja, genau.
Kannst du dir jetzt schon mal direkt im Kalender anstreichen. 11.11. das Wochenende, Karneval kann man ja eh nicht feiern gehen. Na gut, in München ist das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Aber ja, jetzt kannst du schön österreichischen U21-Fußball gucken. Das ist auch eine Perspektive.
Gleich mal gucken, gegen wen die spielen, aber das ist vielleicht jetzt nicht prioritär. Nee, ich glaube, Lu hast...
Können wir in der nächsten Woche noch länger drüber reden.
Ja, gerne. Es gibt dann vielleicht auch nichts anderes, worüber man reden könnte, angesichts der Aussichten der Fortuna sportlicherweise. Aber...
Oder der Pandemie. Ich meine, das kann
ja auch sein.
Dass es nach der Länderspielpause gar nicht mehr großartig weitergeht.
Gegen die U21 der Türkei spielen sie da.
War das nicht das Österreich-Türkei-Spiel, was so ein schönes Skandalspiel gewesen ist? Oder die Schweiz? Das war die Schweiz, oder?
Ja, ich weiß nicht.
Genau. Das ist Treterspiel, wo es richtig rundgegangen ist.
Stark.
Schön. Wir schweifen jetzt schon sehr früh ab, woran das wohl liegen mag. Man weiß es nicht.
Ja, wir können uns dann vielleicht doch noch mal erst kurz dem Tagesgeschäft so ein bisschen widmen. Fortuna hat relativ interessanten Deal bekannt gegeben. Und zwar wird Adidas der Ausrüster sein ab der nächsten Saison. Und wohl das ist wohl auch der beste Deal, den man bisher mit einem Sportausstatter abgeschlossen hat, was mich so ein bisschen überrascht hat. Dadurch, dass man jetzt irgendwie Zweitligist ist und vielleicht ja irgendwie das Geld nicht ganz so locker sitzt, möchte man meinen. Könnt ihr euch das erklären?
Ja, die glauben natürlich an die Fortuna. Laut den Zahlen wird das 1,4 Millionen Euro pro Jahr betragen. Allerdings ist da ein Drittel davon Sachleistungen, also Ausstattung und so weiter und so fort. Also ein Drittel mehr, als man aktuell mit Uhlsport erlöst. Das ist natürlich, oder 35% sogar, sagt Koke. Ja, keine Ahnung. Ich meine allgemein,
Hauptsache, der Vertrag ist nicht leistungsbezogen.
Ja, doch. Ich glaube schon. Ich glaube tatsächlich, es gibt so ein Interview mit Funke bei Sponsors. Ich weiß, dass es irgendwo auch drin steht, natürlich eher so formuliert nach oben. Ja, also dass es noch mehr Geld geben würde, wenn man aufsteigt. Da kommen wir gleich dazu. Aber da denkt man sich auch, an was orientiert sich das denn? An Ligazugehörigkeit oder an Durchschnittspunktzahl? Das könnte gefährlich werden, was die Kalkulationen angeht. Aber man glaubt ja an Düsseldorf, mit Adidas jetzt auch einen großen Wurf machen zu können, mit nicht nur den Trikots, sondern auch mit Adiletten, die man dann verkaufen kann, oder den Jogginganzügen, wo man noch ein bisschen mehr rauskriegen kann. Und die Wachstum steht da bei den Verantwortlichen auf der Stirn geschrieben. Da da gehen schon mal die Alarmsirenen an im Hintergrund, wenn man eine solche Mentalität vorhat. Also wenn man nur wachsen will, wo was bleibt auf der Strecke liegen. Aber Röttgermann hat dann auch gesagt, dass man ja im Januar schon mit der Selbstvermarktung perspektivisch die Ziele verdoppeln will, und auch Koke hat jetzt, was die Trikotverkäufe angeht, hohe Ziele gesteckt. Also ambitioniert ist man da, was jetzt die Vermarktung und das Wirtschaftliche angeht.
Was auch für das Sportliche ja gilt, wie wir in der Woche gelernt haben. Ich denke mal, vielleicht der eine oder andere, der diesen Podcast hört, wird es mitbekommen haben, aber wir wollten es nochmal zitieren, zum Besten geben, was sich nämlich der Vorstand, Trainer und Mannschaft als Saisonziel gesetzt haben, nachdem man dann wieder nach der Länderspielpause komplett zusammen war. Und zwar wird dort folgende Zielsetzung genannt, so ein bisschen verschwurbelt, dass man vielleicht alles relativieren kann. Deshalb einfach mal im Wortlaut. Ein Verein wie Fortuna Düsseldorf muss als Absteiger grundsätzlich das Ziel verfolgen, wieder aufzusteigen. Wir wissen, dass es in der derzeitigen Situation ein ambitioniertes Ziel ist, welches wir nur erreichen können, wenn wir die äußeren Umstände und Unwägbarkeiten positiv meistern können. Jetzt gilt es, die volle Konzentration auf unsere kurzfristigen Ziele zu legen und hart daran zu arbeiten. Dafür müssen und wollen wir alle Kräfte bündeln. Unterzeichnet von Vorstand, Trainerteam und der Mannschaft von Fortuna Düsseldorf. Ja, innerhalb von kürzester Zeit Alofs, Adidas, Aufstieg. Ja.
Man lehnt sich weit raus. Ich hätte mal eine Frage an euch, als ihr das gesehen habt. Was hat euch als erstes irritiert? Dass es so verschwurbelt war? Den Zeitpunkt, den man gewählt hat? Oder der Inhalt generell?
Der Zeitpunkt am meisten hat mich gewundert.
Ich tatsächlich. Das Generelle sogar. Also klar kommen diese Fragen immer, auch von Medienseite und so, und man fragt sich das vielleicht auch unter den Anhängern, aber gab es einen Zwang oder eine Notwendigkeit, denn zu dem Zeitpunkt das zu machen, wie worauf Tim verweist, oder es überhaupt zu sagen, dass man aufsteigen will als Ziel, und sei es, dass man es so verschwurbelt macht? Also richtig verstanden habe ich das nicht.
Ja, ich sehe es auch absolut nicht. Also ich meine, generell finde ich es halt in der Situation, in der man gerade steckt, halt sehr, sehr schwierig, halt dieses Ziel überhaupt auszugeben. Dann gab es halt irgendwie, finde ich, nicht wirklich die Notwendigkeit. Und wenn du mal irgendwann so ein bisschen die Freikarte hast, um halt zu sagen, boah, wir wissen wirklich nicht, es ist unsicher, dann in dieser Saison.
Ja.
Auf jeden Fall.
Völlig ohne Noten macht man sich da halt eine riesen Baustelle auf. Also es hat mich wirklich komplett perplex zurückgelassen. Und ja, ich weiß nicht. Also das hat mich auch so ein bisschen irgendwie darin bestätigt, dass ich halt denke, dass man halt irgendwie absolut nicht in der Lage ist, richtig einzuschätzen, wo man sich befindet, und was halt irgendwie auch das Ausrufen dieser Zielsetzung, was das halt irgendwie mit der Mannschaft machen wird. So. Und dass man da jetzt halt irgendwie nicht Druck von der Mannschaft, die sich sowieso gerade noch sucht, irgendwie wegnimmt, sondern dass man halt damit zusätzlichen Druck erschafft. Ich verstehe es nicht, wirklich. Also ich bin echt schockiert.
Ja, also völlig, man hat so eine neue Baustelle irgendwie aufgemacht, ne? Also man hatte schon genug Baustellen und plötzlich macht man sich selber noch, setzt man sich so stark unter Druck. Das kann Fortuna Düsseldorf halt richtig gut Unruhe stiften.
Aber es wäre halt wirklich schon, also vor der Saison zu machen, wäre halt schon sehr, sehr unprofessionell gewesen. Aber nachdem man dann halt 3 Spiele schon gespielt hat und in allen 3 Spielen nicht gut ausgesehen hat und da sehr wenig gesehen hat, auf dem man aufbauen kann, sich dann hinzustellen und das auch noch einen Tag vor dem nächsten Heimspiel zu machen, dann warte ich doch wenigstens ab und guck's, ob es dann in dem Spiel, warte ich doch noch die 2 Tage, guck, ob es in dem 4. Saisonspiel besser läuft. Wenn es dann besser läuft, dann kann ich ja zumindest einigermaßen verstehen, dass man das dann halt macht, aber doch nicht einen Tag vorher. Jetzt sind halt schon vier Spiele rum und vier Spiele haben schlecht ausgesehen und du hast dieses Ziel halt einmal in die Welt rausposaunt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also ich kann es mir wirklich nur dadurch erklären, dass man halt auch so ein bisschen durch die Berichterstattung, die Fortuna in den letzten Wochen so begleitet hat, dass man da halt irgendwie eine Notwendigkeit gesehen hat. Aber verstehen tue ich es trotzdem nicht.
Ja, aber du hast es ja selber gesagt. Also da muss man ja auch die Standfestigkeit haben. Klar kommen die Fragen, was wollt, aber du hast es ja selber gesagt, wenn es irgendwie gute und auch nachvollziehbare Argumente gibt, sich davor rumzudrücken und zu sagen, wir schauen mal die Hinrunde ab, dann auch diese Saison. Das ist wirklich, ich kann mir das auch nur mit so, also es ist völlige Spekulation, auch mit so quatschigen Teambuilding-Maßnahmen erklären, von wegen es ist eine neue zusammengestellte Mannschaft, die müssen wir jetzt hinter ein Ziel vereinen oder so.
Aber dann macht man das intern. Dann macht man das intern. Warum muss man das dann so an die Medien geben? Also.
Naja.
Und mit so einer Erklärung, so einer
Dafür ist es zu verschwurbelt eigentlich für so eine geile Teambuilding. Wir laufen über Glas und rudern zusammen auf dem selbstgebauten Floß. Aktion. Das stimmt.
Es ist unter Corona-Bedingungen auch immer schwieriger geworden, solche Teambuilding-Maßnahmen.
Die ganzen Anbieter haben sich zurückgezogen.
Genau. Ja, das war dann der Auftakt zu einem Wochenende und in dem Moment konnte man ja schon ahnen, dass vielleicht auch, wenn es kein Sieg wird, am Montag von sämtlichen Medien aufgegriffen wird. Und ich habe auch tatsächlich mal so ein paar Schlagzeilen mir angeguckt und dann selbsternannter Aufstiegsaspirant, keine Ahnung, spielt wieder wie ein Absteiger oder sowas ähnliches, hat die Bild getitelt. Ja.
Ja, muss man leider sagen, ne? Die Fortuna hat auf jeden Fall den Geist dieser Erklärung direkt mit ins Spiel gerettet. Und das war dann am Samstag.
Aber den Geist dieses, vielleicht, das ist genau das. Also man hat ja an diesem Spiel eine kosmische Sondersituation festgestellt, die nicht häufig eintritt in der Geschichte von Fortuna Düsseldorf, nämlich einen sagenhaften Fortuna-Dusel. Ja, und vielleicht ist genau das diese äußeren Umstände, auf die auch in dieser Erklärung abgezielt wird. Wenn man sich einfach durchduselt durch diese Saison, dann reicht es vielleicht auch.
Du meinst, man kann noch mal dieselbe Art Glück heraufbeschwören, wie man an diesem Sonntag gehabt hat?
Das ist die einzige Hoffnung, die uns vielleicht bleibt. Aber das ist ein bisschen weit vorausgegriffen vielleicht.
Ja, das stimmt. Aber ich könnte mir fast eher vorstellen, dass man halt schon fast alles Glück einer ganzen Saison jetzt an einem Tag aufgebraucht hat, leider. Aber ja, zumindest so richtig glücklich hat es ja nicht angefangen, muss man sagen. Und da ist wahrscheinlich neben den Ausfällen von Danso, Zimmermann und auch Hoffmann, der dann, glaube ich, ein, zwei Tage vorher dann schon feststand, vor allen Dingen dann noch der kurzfristige Ausfall von David Kowniatski zu nennen, der sich im Abschlusstraining verletzt hat und ja, jetzt, wie Fortuna verlautbart hat, mehrere Wochen ausfallen wird, nicht am Training teilnehmen können wird. Wieder eine Muskelverletzung, ja, fällt einem irgendwie auch wirklich nicht mehr viel zu ein. Richtig wird da einfach. Und ich habe echt meine Befürchtung, dass man den vielleicht gar nicht mehr im Jahr 2020 auf dem Platz sehen wird. Also zumindest in der Startelf kann ich es mir eigentlich fast gar nicht mehr vorstellen.
Ja, da gehe ich mit.
Ja, das war ja fast schon zu befürchten, dass man die ersten, wenn man liest, hat sich da im Abschlusstraining, war ja im Abschlusstraining, glaube ich, verletzt, dann geht man ja nicht davon aus, dass der nur ein paar Tage irgendwie Probleme hat, sondern wenn der gute Mann sich verletzt, dann hat es immer richtig reingeknallt, das letzte Jahr. Also Wahnsinn. Was will man dazu sagen? Kann man nichts zu sagen. Außer halt sarkastisch werden, aber das ist vielleicht bei Verletzungen auch nicht das Angebrachte.
Ja, aber letztlich kann man jetzt nur hoffen, dass es mal so klappt, dass die momentan angeschlagenen Spieler, die jetzt nicht so eine schwierige Verletzung haben, von der medizinischen Abteilung so hinbekommen werden, so schnell, wie es ursprünglich mal gedacht war. Also wir haben ja, wir kennen das ja zu Genüge, dass sich irgendwelche kleinen Wehwehchen, die erstmal sagen, ja, das ist nur eine Vorsichtsmaßnahme, dass wir den nicht spielen lassen, dann zu einem 3-Wochen-Ausfall auswachsen. Und ich hoffe einfach mal, dass außer Kownacki, der dann hoffentlich möglichst schnell wieder bei der Mannschaft trainieren kann und dann in der Rückrunde vielleicht nochmal ein Faktor wird, wir von so endlos Verletzungshistorien und dass wir jede Woche auch wieder über Verletzungen reden müssen, mal in der nächsten Zeit verschont bleiben. Ansonsten kann man sich nämlich hinter diesen Unwägbarkeiten auch ganz gut verstecken.
Ja, das Problem ist halt irgendwie auch, ne, dass man, wie du schon sagst, wir jetzt halt wirklich nicht das erste Mal diese Saison schon über längere Verletzungen reden. Und wir sind gerade erst am Anfang der Saison, die man halt absolut durchprügeln wird, ne, ohne Winterpause und so weiter. Ach, da wird mir ganz anders, wenn ich da nur drüber nachdenke.
Ja, fangen wir dann doch mal
Ja.
mit der Aufstellung an. Es gab ja trotzdem noch ein bisschen Auswahl für Herrn Rösler. Wie habt ihr die Aufstellung so gesehen?
Ja, Fortuna hat sich ja erstmal in so einem relativ flachen 4-4-2 aufgestaffelt. Und ich glaube, da waren jetzt auch bei der Personalwahl keine großen Überraschungen dabei, was natürlich bemerkenswert war, dass ja, durch den Ausfall von Hoffmann und der Sperre von Danso dann klar war, dass einer der beiden Jungen, nämlich Siebert oder Klara halt spielen würden. Und dann hat sich Rösler für Jamil Siebert entschieden, was er dann auch relativ schnell, ja, der dann relativ schnell auch im Fokus stand.
Ja, das war ein Fehlstart, ja.
Ein
Es gibt wenig drum herum zu reden. Ansonsten sollen wir noch ansonsten die Aufstellung wenig überraschend. Man fragt sich, also gut, Appelkamp war nicht mehr dabei, aber
Ja.
nach seinem Auftritt gegen was wird Würzburg? Nee, gegen Kiel, Entschuldigung.
Ja.
Was ja nicht, haben wir ja auch schon darüber gesprochen, war vielleicht auch ein bisschen zu erwarten, dass man, und Sobotka war ja da gut, dass man ihm nochmal eine Chance gibt, Sobotka. Und ansonsten Pledel, Karaman, Hennings, Borello und natürlich Bocek und Luca Kreins. Danke an den Zuhörer, der uns die richtige Aussprache nahegelegt hat von dem neuen Innenverteidiger der Fortuna. War ja auch zu erwarten, dass der kommt. Und hat auch gespielt, um das schon mal vorauszunehmen. Aber was ich mich ja frage, vielleicht um das schon mal so ein bisschen vorab, was macht eigentlich Jakub Piotrowski im Training? Also, Rösler zeigt ja, dass er jedem Spieler gerne eine Chance gibt und ihn zumindest einwechselt und hier und da Möglichkeiten gibt, sich zu zeigen. Außer bei Jakub Piotrowski, der, weiß ich nicht, im Pokal gespielt hat und die Flanke gegeben hat gegen Ingolstadt. Aber ansonsten hat man von dem guten Mann gar nichts gesehen bisher, oder?
Ja. Also, ich sag mal, klar, man kann fünfmal wechseln, aber wenn man da das Mittelfeld so deutlich durchmischt, wie es ja dann in dem Spiel geschehen ist, dann noch einen Wechsel zu ziehen, ist ja auch die Frage. Und vielleicht sind es ja Nuancen. Also ich will mich da jetzt auch nicht in irgendwelche Spekulationen versteigen. Aber es ist natürlich auffällig, bis auf den Torwart und Michael Stöcker und Tim Köter ist Piotrowski der Einzige, der dann keine Spielzeit bekommt. Ja.
Das ist jetzt auch wirklich nicht das erste Mal, ne? Also, dass er da keine Spielzeit gesehen hat oder sehr, sehr wenig Spielzeit gesehen hat. Wenn
Ja,
man sich
gut,
überlegt,
wir
dass
sind am
man halt
4.
wirklich
Spieltag, ne?
in, ja, trotzdem, ich finde, also gerade wenn man sich anschaut, wie es halt im zentralen Mittelfeld bei der Fortuna bisher die ganzen Spiele so ausgesehen hat, wenn man halt dann einen Spieler, für den man halt in diesem Sommer noch richtig Geld auf den Tisch gelegt hat und den mit einem langjährigen Vertrag ausgestattet hat, also von dem man anscheinend wirklich überzeugt ist, der die ganze Vorbereitung voll mitgehen könnte, der war, glaube ich, nicht einer von denen, die halt da länger in Quarantäne waren und so weiter. Wenn der es nicht schafft, auch mal wenigstens jetzt ich meine, die Fortuna hat ja wirklich auch nicht überzeugt in den ganzen Spielen. Meine, wenn es da nicht mal einmal in die Startelf schafft, spricht das schon Bände für mich.
Ja, vielleicht ist es einfach auch nicht, vielleicht passt er nicht auf das System, was Rösler gerade spielen will. Also, keine Ahnung. Mal sehen. Der neue Regisseur ist es auf jeden Fall nicht, wie die Westdeutsche Zeitung ja über ihn mal geschrieben hat.
Ja, dann gehen wir doch in die 24. oder 23. Sekunde.
Sekunde.
Die Gelehrten streiten sich darüber, ob es die 23. oder die 24. Sekunde war. Siebert direkt im, kann nicht klären, einen Ball auf Außen, dann eine Halbfeldflanke und die Viererkette ist unsortiert, beziehungsweise Siebert ist ein bisschen unsortiert, verpasst und dann direkt das 1:0 für Regensburg. Sag mal, ja.
Ja, in dem Moment denkt die gesamte Mannschaft auf jeden Fall an die veröffentlichte Erklärung, dass sie aufsteigen wollen. Naja. Kann passieren, finde ich. Also ich meine, ist halt einfach eine komplett neu formierte Viererkette. Man ist unsortiert, wenn man dann sagt, okay, wir haben jetzt 89 Minuten und wir fangen jetzt das Spiel an und spielen schöneren Fußball und erfolgreicheren Fußball. Kann das passieren? Das ist nun leider dann nicht so gekommen.
Aber habt ihr ihn da wirklich jetzt so in der Schuld gesehen? Wie, also ich war ein bisschen überrascht davon, dass halt, also gerade auch, wenn man so ein bisschen durch Twitter gegangen ist und auch wie der Kommentator es irgendwie verkauft hat, fand ich jetzt nicht, dass man ihm da jetzt irgendwie ankreiden konnte, dass er da zu 100% schuld ist. Ich glaube, das war irgendwie ein bisschen mehr einfach dieser unglaublich ungünstigen Situation geschuldet, dass er da halt bei seinem Startelf-Debüt halt einfach der direkte Gegenspieler vom Torschützen ist. Ja, nach 20 Sekunden. Aber ich fand es jetzt keinen unglaublich eklatanten Fehler, sondern halt einen Fehler, der auch André Hoffmann und einem Karin Eihan letzte Saison auch jedes zweite Spiel passiert ist, dass man da irgendwie bei einem Kopfballduell halt einen Stürmer irgendwie nicht im Griff gehabt hat.
Ja, also ich würde auch sagen, es kann passieren, aber wenn man schaut, wie die Viererkette zurückrückt, als dann der Ball nach außen gespielt wird, ist Siebert halt derjenige, der schon der halt zu viel Tempo aufgenommen hat und zu weit eingerückt ist schon. Wenn man sich Hartherz, Kreins und Zimmer anguckt, dann sieht man, dass Siebert schon sehr nah am Tor steht. Und das ist dann genau der Schritt zu viel, der ihm dann fehlt, um diesen Kopfball abzuwehren. Das ist halt, wie gesagt, da würde ich jetzt auch nicht einen Stab über ihn brechen. Das kann halt passieren, aber das kann sicherlich auch dann passieren, wenn du halt nicht viel Spielpraxis hast. Klar, Jugend kommt noch dazu. Dann passiert das eben noch schneller. Da würde ich auf jeden Fall auch sagen. Und weiß nicht, ob wir jetzt schon vorgreifen wollen, weil du es schon angesprochen hast. Weil beim 2-0 war er ja auch noch viel deutlicher beteiligt.
Ja.
Und das, was mir auch aufgefallen ist, neben dem, dass er da, dass da einiges auf seine Kappe ging, waren die Reaktionen, also wenn man da Twitter aufgemacht hat. Häme ist vielleicht ein Wort, das zu umschreiben, wie da von wegen, ja, hier willst du einen dicken Vertrag, aber kriegst keine Leistung auf dem Platz. Fand ich dann aber auch ein bisschen, boah, ist emotional vielleicht verständlich, dass man das so denkt, wenn man dem Spieler unterstellt, dass er da pokert. Aber wir wissen nicht genau, was bei den Gesprächen da abläuft. Noch hat er auch nicht irgendwie den Vertrag nicht unterschrieben, sondern es wird halt verhandelt. Und ob man dann einem 18-Jährigen bei seinem Debüt mit so viel Hohn begegnen muss, weiß ich halt auch nicht.
Ich möchte nochmal sagen, dass der Torschütze von Jan Regensburg, der da das Kopfballduell gewinnt, auch der Spieler in der Liga ist, der am zweitmeisten Kopfballduelle gewonnen hat. Also es ist jetzt nicht irgendjemand, gegen den er da am Anfang dumm postiert ist, der kann halt auch mit dem Kopf, ist ganz gut. Ist jetzt trotzdem einfach, ich muss ganz ehrlich sagen, der Junge ist 18 Jahre, ich finde, der hat dann auch später noch einige ganz gute Aktionen da drin gehabt. er, man muss sehen, gegen wen er das Kopfballduell verliert, dass er danach natürlich dann total durch den Wind ist und nervös wird, die in einer völlig uneingespielten Viererkette. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Kritik, die von allen Seiten auf ihn eingeprasselt ist, finde ich ein bisschen überzogen.
Ich war auf jeden Fall relativ glücklich, dass das Uwe Rösler ihn nicht rausgenommen hat. Also auch
solche Sachen
habe ich bei Twitter gelesen, von wegen den Jungen sofort rausnehmen und so. Sondern ich glaube, dass ihm das halt hoffentlich jetzt richtig gut getan hat, dann einfach das halt irgendwie abzuschütteln und das Spiel dann einfach noch sauber zu Ende zu spielen. Und das kann natürlich irgendwie auch was sein, an dem man halt irgendwie als Spieler dann extrem wächst. Und ich fand auch, dass er wirklich dann auch in einigen Szenen, gerade wenn es auch mal irgendwie um die Vorwärtsbewegung ging, auch gezeigt hat, irgendwie, was da an Talent irgendwie da ist, so, ne? Und was er eigentlich auch für eine brachiale Gewalt irgendwie theoretisch irgendwie haben kann. Also hat mir dann auch nach dem 0-2 dann auch immer mal wieder kurz relativ viel Spaß gemacht, dazu zu sehen.
Ja, und ich glaube gerade die Sachen wie das 0-2 und es gab durchaus auch mal hin und noch andere Situationen, wo er so ein bisschen ja tatsächlich wegrutscht. Und ich glaube, dass jetzt aus der Ferne beobachtet, würde ich sagen, das hat tatsächlich etwas mit Körperbeherrschung zu tun. Da geht es, glaube ich, nicht darum, dass die Stollen nicht lang genug sind oder so, sondern das sind auch irgendwie Sachen, die er noch lernen wird. Irgendwie mit seiner Robustheit, die er halt hat, dann die Drehung so hinzukriegen, dass er halt nicht wegrutscht. Das sind, glaube ich, Dinge, die kann man halt trainieren und die wird er jetzt auch trainieren, das wird er halt auch, da wird er vielleicht dann auch dann stärkere, auch unabhängig von der Zeit, die er auf dem Trainingsplatz verbringt, vielleicht auch stärker investieren in solche Sachen. Und ich fand auch, dass man durchaus gesehen hat, was er kann. Trotzdem war das natürlich ein gebrauchtes Spiel für ihn, da gibt es überhaupt nichts rumzureden, aber es war ein gebrauchtes Spiel für diese gesamte Mannschaft, weil das, was Tim am Anfang schon gesagt hat, um da zu sprechen, von wegen, ja, danach sind noch 89 Minuten zu spielen, jetzt nach dem 1-0 und man kann das ja rumdrehen. Danach hat die Fortuna halt gar nichts gedreht, sondern hat eigentlich da angeknüpft, was in den ersten 24 oder 23 Sekunden zu sehen waren. Das war wirklich sehr schwierig, diese.
Ja, und es kam ja auch noch hinzu, die nicht nur die Viererkette war dann natürlich von niemanden irgendwie sortiert. Dann kurz darauf habe ich mir aufgeschrieben, kommt wirklich so ein Fehlpass im Mittelfeld völlig unnötig von Sobotka, wo ich halt denke, wirklich in dem Moment gedacht habe, der denkt da ein klein bisschen zu lang nach und weiß nicht so genau, wohin er spielen soll und spielt einen Katastrophenfehlpass, wo ich halt sage, gegen andere Mannschaften wäre das auch noch bestraft worden. Und wenn es ganz böse läuft, liegt man ja auch nach einer halben Stunde da 0-4 zurück. So. Und das ohne jetzt Jan Regensburg. Wir haben ja letzte Woche auch noch mal unterstrichen in unserem Podcast, was für gute Arbeit da gemacht wird, ohne den jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber wenn man da wirklich Pech hat, dann sieht das ganz böse aus zur Halbzeit.
Ja, ich vertue heute ja wirklich irgendwie die ganze erste Hälfte ist überhaupt nicht geschafft, irgendwie gegen was aus diesem, also halt irgendwie gegen dieses Regensburger Pressing anzukommen. Du hast einfach ständig gesehen, dass alle absolut verunsichert waren. So, das Einzige, was da mal so ein bisschen geholfen hat, war irgendwie immer, wenn Kastenmeier dann irgendwie fast bis zum Mittelkreis aufgerückt ist, was mir eigentlich auch, also so als Idee ganz gut gefallen hat. Aber trotzdem konnte
aber das
halt diese fehlende Statik halt überhaupt nicht überdecken, die halt einfach sich durch alle Mannschaftsteile irgendwie gezogen hat. Und wie selbst wenn man dann halt mal irgendwie halt so ein bisschen gefährlich vors Tor gekommen ist, dann hat man es halt auch irgendwie einfach vergeben. Also hier, ich glaube in der 12. oder 13. Minute
macht
halt Karaman eine richtig starke Bewegung, so ein bisschen ähnlich wie er halt auch schon das Tor gegen Kiel vorbereitet. Lässt er halt einen ins Leere laufen und bereitet dann richtig stark für Pledel vor, den er dann halb rechts im Strafraum findet, der dann irgendwie einen Moment zu lange wartet und dann halt überhastet und einfach neben das Tor schießt. Also auch da, wenn du halt eine clevere Mannschaft macht das Tor dann auch einfach mal. Da war genug Platz.
Ja, insgesamt gab es ja dann irgendwann so rund um die 30. nochmal so eine Art Druckphase, wo es dann 2-0 schon stand. Da gab es Freistoß und dann bleiben die längere Zeit rund um den Strafraum und da habe ich mir wirklich nur noch mal notiert, dass da auch wirklich ganz viele Spieler im Strafraum bereit waren, den Ball zu bekommen, aber es funktioniert dann halt leider nicht. Der Einzige, der dann fast ja das Tor macht, ist ein Regensburger Abwehrspieler, so, ne? Ja. Das heißt, auch wenn da mehrere Fortuna-Spieler im Strafraum rumstehen, dann muss am Ende man schon fast hoffen, dass es Regensburg selber macht in dieser ersten Halbzeit, so. Und das ist schon. Ja, das sagt eigentlich alles über diese erste Halbzeit aus.
Ja, also weil, also das war ja auch nicht total innovativ, was Regensburg gemacht hat. Die haben halt zugestellt, die haben ja eigentlich die Fortuna gespiegelt. Und deswegen musste Kastenmeier auch so viel den Libero spielen, damit er halt ein bisschen Überzahl im eigenen Aufbau herstellt. Mhm. Und das hat er halt auch gut gemacht. Ich meine, das war ja auch bei aller Kritik bei Kastenmeier, die wir letzte Saison schon hatten mit Strafraumbeherrschung, dass der ein bisschen was am Ball kann, das konnte man da schon sehen.
Aber mir stockt da schon immer so ein bisschen das Herz noch. Also kann auch mal schief gehen. Gerade wenn man vorher so vollmundig in einem Interview sagt, in welchen Bereichen sich ein Herr Neuer auch noch verbessern kann. Da hoffe ich jetzt einfach mal, dass er sich nicht zu viel in den nächsten Spielen, ich sag mal, zutraut. Da den Libero zu spielen, weil ich habe keine Lust drauf, dass der nachher irgendein Gegentor verschuldet und dann das Selbstvertrauen, das er momentan ausstrahlt, da irgendwie drunter leidet. Weil, also was wir gar nicht gebrauchen können, ist jetzt nochmal irgendwann, dass es nochmal unklar sein sollte, wer hinten im Tor steht. Weil eigentlich bin ich super zufrieden damit, dass man sich jetzt für Kastenmeier so festgelegt hat und dass erstmal auf einer Position Klarheit herrscht und man halt auch immer wieder sagen kann, dass der Junge einen guten Job macht. Aber er sollte sich mal nicht überschätzen so.
Das sehe ich halt, also das habe ich tatsächlich gar nicht. Ich habe nicht die Angst, wenn er den Ball hat, sondern wenn dann der Pass kommt, flach auf den Fortuna-Spieler, der dann im Mittelfeld oder halt sogar in der Reihe davor den Ball verarbeiten soll, da wird es halt gefährlich, weil pressingresistent ist da halt niemand in dieser Mannschaft. Und dann ist der Ball halt verloren und dann bist du natürlich in dieser Gegenbewegung und dann wird es gefährlich. Also ich glaube halt immer, ich hab das nicht gedacht, dass Kastenmeier den Fehlpass spielt, sondern ich war mir schon sicher, dass der Ball jetzt ankommt bei dem, wo er hin soll, aber dass diese Person dann den Ball verliert. Und das haben sie ja auch leider sehr häufig gemacht. Und das ist ja auch Teil dieses grandiosen Problems, dass man außer mal, dass man dann irgendwie schafft, den Ball die Linie lang zu spielen, so richtig. Was sollen die jetzt machen? Und dann gab es hatte ich den Verdacht, okay, die wollen vielleicht so ein bisschen Klatsch lang spielen, also dass dann der Ball aus der von Kreins oder von Kastenmeier ins Mittelfeld gespielt wird. Oder dann auch auf Karaman, der lässt dann prallen und dann kommt dann der Pass in die Spitze oder nach außen. Das hat aber auch geklappt, mal ganz seltenst, ja. Weil der Ball da meistens schon in dem Moment weg war, wo die Annahme und dann der Klatschpass kommen sollte. Und das Einzige waren halt diese super leicht zu verteidigen, die Außenlinie langen Dinger, die dann irgendwie Plädel erlaufen sollte, der halt neben Botzek und Kastenmeier noch der Einzige in der ersten Halbzeit war, den ich nicht sofort ausgewechselt hätte, weil der hatte eben immerhin sich noch reingehängt und hat irgendwie was versucht, aber konnte da auch nicht mehr viel ausrichten.
Ja, also zumindest hatte man ja die eine Seite dann nochmal so ein bisschen Hoffnung, dass da vielleicht mal was durchkommt. Aber Borello hat ja auch einen total gebrauchten Tag erlebt. Und zum Glück, also das war mal gut, dass da auch zur Halbzeit direkt gewechselt wurde, fand ich. Also ich hatte schon die Vermutung, dass er da nicht reagiert wird. Und das fand ich vollkommen richtig. Und dann kam ja unser Neuzugang zu seinen ersten Minuten. Wie hat euch der Petersen gefallen? Oder Petersen eigentlich oder Petersen?
Petersen.
Petersen. Ja. Wie hat er euch gefallen?
Er bis zu seiner Torvorlage hat er mir eigentlich richtig gut gefallen. und danach hat er sich dann halt so ein bisschen irgendwie dem Niveau angepasst. Aber Ich fand zumindest die Körpersprache irgendwie ganz gut. Das ist ja irgendwie immer sowas, wo ich irgendwie ganz gern drauf schaue. Mhm. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass er auf jeden Fall gut angezündet war, was mir richtig gut gefallen hat. Aber er ist dann auch vor allen Dingen auch dann in der zweiten Hälfte seiner Spielzeit dann doch irgendwie auch häufig dann irgendwie in so ein Lamentieren abgerutscht oder in so ein Abwinken. Aber gut, vielleicht messe ich dem jetzt auch irgendwie schon zu viel bei. Aber ja, so gerade die ersten 10, 15 Minuten fand ich, dass er da richtig Alarm gemacht hat. Und man konnte auf jeden Fall auch wirklich schon sehen, was so seine Stärken sind. Und dass er halt auf jeden Fall jetzt mal ein ganz klares Upgrade zu dem ist, was Nana Ampoma halt auf der Seite der Fortuna in seiner Zeit hier halt gebracht hat. Das muss man schon sagen.
Ja, auch, dass er da in der 55. Minute mal bis zur Grundlinie durchkommt und dann halt in den Rückraum die Flanke reinschlägt, wo einfach Pledel das Tor machen muss. Genau sowas kann durchaus zu einer Waffe werden, würde ich sagen.
Ja, stimmt. Mir fällt gerade auf, dass da überhaupt gar kein Tor raus resultiert.
Nein, warum auch in die Ecken köpfen, wenn man direkt den Torwart anköpfen kann?
Richtig, ich hatte mir das hier, glaube ich, etwas missverständlich aufgeschrieben, dass es halt quasi eine Vorlage war, weil da ein Tor raus ist. Ja, also im Grunde ist es halt wirklich eine Vorlage, muss man sagen.
Aber wisst ihr,
den Wahnsinn, diesen Kopfball halt nicht zu machen.
Ja. Was mir bei Pettersen aussah, also ich würde es auch sagen, in der Anfangszeit hat er echt, dann ist er, was mir am besten gefallen hat, ist die Rückennummer. Weil ich habe lange keinen Spieler mehr mit der Nummer 12 gesehen, weil ja die Vereine dann so dumme Sachen gemacht haben. Die 12 ist dann reserviert für den Fan. Ich habe noch nie einen Fan gesehen, der jetzt die Rückennummer 12 aufs Trikot gemacht hat. Aber irgendwie hat das mich angesprochen, dass er da mit der 12 langgelaufen ist. Und das nur so am Rande. Ist auch völlig uninteressant. Wir können auch gerne weitergehen, aber das wollte ich euch doch noch mitgeben.
Spricht auf jeden Fall für ihn. Ganz
klar. Das spricht auf jeden Fall für ihn, ja. Ja, und danach, kurz danach, ist dann ja fast das 2-1 mit dem Abseitstreffer, wo Regensburg sich ein bisschen hoch steht und dann Pledel den Ball erläuft, aber im Abseits steht und Karaman das Tor des Täter nicht. Aber man hatte so diesen Eindruck, so jetzt könnte was gehen, so jetzt da ist doch jetzt Zug drauf. Wenn man das jetzt hier mitnimmt, dass da mal was klappt und sei es, dass nur das Pledel mit dem Kopf gegen den Torwart köpft oder da passiert halt was und es passierte danach einfach aber wieder nicht mehr viel.
Das fand ich schon noch diese Phase, wie du schon sagst, wo ich auch wirklich dachte, dass da einiges gehen würde und halt irgendwie gerade über die rechte Seite. Also ich habe mir jetzt wirklich aufgeschrieben, Pledel der Unterschiedsspieler für diese Spielphase, weil er wirklich einfach da die rechte Seite immer wieder irgendwie für Gefahr gesorgt hat, was auch dann oft dadurch ausgelöst wurde, dass halt Jamie Siebert sich mal irgendwie ein Herz genommen hat und mal über die Mittellinie gedribbelt ist. Und ja, dann verpuffte das aber doch irgendwie so ein bisschen und dann wurde halt Pledel auch direkt rausgenommen, was mich da zu dem Zeitpunkt total überrascht hat. Also hättet ihr Pledel da rausgenommen? Also für mich war er wirklich der einzige Spieler, der irgendwie Gefahr ausgestrahlt hat.
Ja aber das wurde ja tatsächlich von Rösler damit begründet, später in der Pressekonferenz, dass der einfach platt war. Ja. Das kann man sich durchaus vorstellen.
Ja, das muss man ihm auch glauben. Vielleicht, das war wahrscheinlich auch so und gut, warum? Ja, aber trotzdem, also in der Situation, wenn du da drin im Spiel bist, denkt man sich auch, warum den einzigen, der so ein bisschen mal was nach vorne gemacht hat, rausnehmen. Aber es war auch diese Phase, dann hat man gedacht, okay, jetzt vielleicht mit Euphorie im 1-1, hofft man da auf irgendwas. Puh, aber es war alles leicht zu verteidigen für Regensburg, von Fortuna kam gar nichts in dieser Phase. Und dann, ich finde eigentlich dieses 2-1 von Karaman, das sagt eigentlich auch alles darüber aus, was gerade falsch läuft bei der Fortuna, weil das war so eine Aktion. Lou hat es ja eben schon mal gesagt, das macht Karaman hin und wieder mal, dass er sich das Herz in die Hand nimmt, einfach mal losläuft mit dem Ball. Und das geht vielleicht 1 bis 2 Mal im Jahr, führt das halt zu einem Tor. Also jetzt am Sonntag. Aber das ist natürlich eigentlich überhaupt nicht nachhaltig. Also wenn das die einzige, also wenn das die Variante ist, wie man in den 16er kommt, in Abschlusssituationen, dass Kenan Karaman über den halben Platz läuft mit dem Ball, dann ist es natürlich schön, dass er das Tor gemacht hat. Aber das sagt eben auch aus, dass da sonst viel falsch läuft, wenn nur so gefährliche Torchancen kreiert werden.
Ja, sehe ich komplett genauso. Also irgendwie, man kann das ja sogar vielleicht auch noch so ein bisschen auf das 2-2 irgendwie ausweiten. So, also wie Fortuna halt im Augenblick Tore erzielen kann, ist halt entweder durch die brutale individuelle Qualität, die halt einfach manche Spieler in der Mannschaft haben, wie halt irgendwie exemplarisch Karaman beim 1-2 oder halt so ein bisschen Zufall und Halbfeldflanke auf Hennings. So, das ist halt irgendwie dann so das, was man halt unter Funkel halt irgendwie auch schon gehabt hat, als man in der ersten Liga gegen Tabellenende getraumelt ist. Aber ich glaube, ohne diese Faktoren ist man halt einfach komplett ungefährlich und es gibt weiter absolut keine Idee, wie man halt in den Strafraum kommen will. Es hapert halt schon komplett an der Spielauslösung. Also dieses ganze Spiel gegen Regensburg hat mich wirklich noch viel, viel ernüchterter zurückgelassen, als es halt die letzten Spiele ohnehin schon haben.
Ja, ich kann da auch jetzt nicht gegen reden. Also es wäre schön, wenn wir hier verschiedene Meinungen hätten und diskutieren könnten, aber dieses 2-2 war so unfassbar unverdient. Und wie unverdient das war, das hat man ja danach ja gesehen, weil auch hier hätte man ja sagen können, da entsteht was. Ja, Tim würde jetzt Momentum wahrscheinlich sagen wollen, das entstehen könnte. Aber man hatte das Gefühl, Regensburg hat sich gedacht, oh, scheiße, wir gewinnen das Spiel hier gar nicht und hatten danach 400-prozentige Chancen.
Ja. Wahnsinn. Also, wie die da noch darum gebettelt haben, das Spiel noch bitte doch noch zu verlieren, das war schon, das fand ich sehr erschreckend. Also, keine Ahnung, war ja dann jetzt, ja, es ist immer dasselbe, aber vielleicht haben die dann wirklich gedacht, boah, jetzt haben wir dieses Spiel hier aufgeholt. Jetzt können wir ja das doch, wenn wir es jetzt noch verlieren, dann ist es richtig bitter. Oder ich weiß nicht, was dann in deren Köpfen vorgeht, aber also diese Chancen zwischen der 89. und 93., die haben mich wirklich nachdenklich gemacht, wo das insgesamt auch diese Saison hingeht, weil natürlich war das Spiel schon schwach, aber dass man dann nach so einem 2-2 das halt nicht sicher nach Hause bringt, ist schon ziemlich schlecht.
Ja, und vor allen Dingen mit dem Druck, den du halt in der Phase halt irgendwie auch, also wie auch immer der Druck halt entstanden ist, mit dem Druck, den du da entwickelt hast, so, da musst du auch eigentlich aufs 3-2 gehen. Also ich meine, trotzdem stehen da halt einfach noch andere Leute bei der Fortuna auf dem Rasen. Und wenn du halt ja dieses Momentum halt hast, so, also du hättest das Spiel halt durchaus auch da auch einfach entscheiden können mit ein bisschen Entschlossenheit. Ja, und stattdessen lässt man halt dann, wie ihr das schon angesprochen habt, einfach noch diese Riesenchancen von Regensburg zu, was ja auch beileibe nicht die einzigen hundertprozentigen Chancen waren, die Regensburg in dem Spiel vergeben hat. Also sie hätten ja auch einfach viel, viel früher schon den Sack zumachen können. Da waren, glaube ich, mindestens 2 oder 3 Chancen, wo Regensburg eigentlich das 3-0 machen kann. Ja. Was auch dann irgendwie nur kurz vorher noch geklärt wird oder Kastenmeier mehrmals richtig gut reagiert, der wirklich unfassbar stark war an dem Tag. Egal ob auf der Linie oder an der Mittellinie als Quarterback, als Bälleverteiler. Also ja, aber also diese letzten 5 Minuten in dem Spiel, das war wirklich, das war echt eine Frechheit. Also da fällt mir wenig zu ein.
Darf ich da mal eine kontrafaktische Frage an euch stellen? Wie wäre es mit Zuschauern gewesen? Also wenn das 2-2 fällt oder die Bude brennt und die, egal ob du jetzt als Fan dir denkst, das war jetzt glücklich, aber dann geht's ja nochmal was, dann gibt's vielleicht auch noch einen Ruck. Eben geht aufs 3-2, Leute, von den Rängen. Ist das ein Faktor, den man mit bedenken kann?
Oh, es ist immer super schwierig. Ich könnte mir halt aber auch vorstellen, dass das halt in so einer Situation dann auch ein bisschen übermütig macht. Also dann war, wenn ich mich richtig erinnere, in den letzten Minuten ja es auch nochmal so, dass Siebert nochmal probiert hat, über die Mittellinie zu kommen mit dem Ball und anzutreiben und hat nochmal den Ball verloren. Also es kann halt auch heißen, dass dann plötzlich alle mit nach vorne laufen und die wirklich noch leichteres Spiel haben, als sie es jetzt schon hatten, um das 3-2 zu erzielen. Also ich möchte da das Publikum jetzt nicht zu hoch hängen. Ich glaube, es wäre nicht so gewesen, dass das dann ein Belagerungszustand um den Regensburger Torraum gewesen wäre. Interessant ist ja auch noch mit den Abschlüssen. Man hat auch in diesem Spiel mal wieder schön gesehen, dass die Möglichkeit, mal aus der zweiten Reihe abzuschließen, einfach nicht gegeben ist. Also es gab einen katastrophalen Schuss aus der zweiten Reihe. Sonst sind alle Torabschlüsse aus dem Strafraum heraus von Fortuna.
Ja, es ist ja auch einfach keiner im Kader, der das halt irgendwie auch nur ansatzweise könnte, außer jetzt Christopher Petersson. Also ich finde, bei dem sieht man halt schon klar, dass der auf jeden Fall einen Schuss hat und auch einen Distanzschuss hat. Aber bei Sobotka und bei Botzek, da braucht man einfach nicht darauf zu hoffen. Das werden die nicht mehr entwickeln. Das sind wirklich wahrscheinlich auch im Vergleich in der Liga Leute, die halt in der Abschlussstärke halt ganz, ganz stark im unteren Bereich halt irgendwie sind.
Ja, und Botzek muss ja jetzt auch schon die Flanken schlagen, also.
Oh, die war schön. Er hat auch ewig Zeit, sich da den Ball zurechtzulegen, weil Zimmer da, das muss man ja auch mal positiv festhalten, einfach auch nachgegangen ist.
Ja, das war gut.
Man
kann obwohl ihm sonst nicht viel gelungen ist.
Ja, nicht viel, nee. Aber man kann auch so noch sagen, dass Standards auch nicht die Wahl sind. Das war wieder rottenschlecht, was da an Standards passiert ist. Und wenn man darüber redet, was kann sich ändern, wo hat man die Hoffnung, dass sich was ändert, dann ist es jetzt schon so, am vierten Spieltag, vor dem fünften Spieltag, dass man so irrationale Hoffnung hat, Appelkamp muss sich entwickeln und da reinwachsen. Und es kann natürlich passieren, aber auf einen 19-Jährigen zu setzen und zu hoffen, das zeigt auch, dass da ein bisschen was falsch gelaufen ist, weil Appelkamp war nach seiner Einwechslung schon solide, würde ich sagen. Hat jetzt nicht viel falsch gemacht, aber hatte zum Beispiel mehr Aktionen als Sobotka davor in den 50 Minuten, die er gespielt hat. Ist vielleicht noch ein bisschen zu weit an der linken Seite, muss da mehr in die Mitte reingehen, aber das wird er noch lernen. Aber ansonsten, dieses Mittelfeld, ja. Wie gesagt, wir haben über Piotrowski schon gesprochen. Klar, Edgar Pripp ist, keine Ahnung, wann der wiederkommt, aber boah. Ja. Das war jetzt auch nicht das erste Spiel, das so war, sondern das reiht sich ja einfach ein, ne?
Ja. Also das Jahr ist halt bald rum, ne? Und die Spiele sehen halt alle gleich aus. Und ja, auch gerade jetzt weiß ich, dass du das nochmal mit Appelkamp ansprichst. Also ich glaube, da ist auch so ein bisschen, der hat da wahrscheinlich so ein bisschen dasselbe Problem, wie das halt auch ein Jamil Siebert halt haben wird, fürchte ich. Und vielleicht auch ein Christopher Klarer, der ja auch dann noch eingewechselt wurde und zu seinem Debüt für die Fortuna kam. Und da in den wenigen Minuten mir eigentlich auch ziemlich gut gefallen hat, muss ich sagen. Sofern man da jetzt irgendwie ein Urteil abgeben kann für die kurze Zeit.
4 Minuten,
aber so reich. Ja, aber wie gesagt, der hat da, weiß nicht, ich fand, der hatte eine gute Körpersprache, hat auch ein paar gute Pässe geschlagen und so. Wie gesagt, ich sage, es ist ja nur ein erster Eindruck, aber das sah wirklich ganz gut aus. Aber ich glaube, wenn du halt so junge Leute hast, die halt irgendwie dann viel Talent haben, gilt vielleicht irgendwie dann auch noch für ein Euphorie irgendwie mehr oder weniger. Wenn du halt ein funktionierendes Mannschaftsgefüge hast und eine funktionierende Spielweise irgendwie, dann kannst du die Spieler da reinsetzen und dann entwickeln die sich und dann machen die auch schnell ein paar Schritte nach vorne, weil die sich dann mehr oder weniger nur um sich selbst kümmern müssen. Aber in einer Mannschaft, wo halt mehr oder weniger alle die ganze Zeit halt das Fragezeichen auf der Stirn haben, wo keiner so richtig den Ball fordert, den Ball haben will, und wo halt auch eben die älteren Spieler halt mehr oder weniger alle mit sich selber beschäftigt sind, weiß ich nicht, ob das wirklich der ideale Ort ist, um halt zu lernen, um sich zu entwickeln, sondern ich könnte mir vorstellen, befürchte es, dass dann diese Entwicklung auch stagnieren wird, auch wenn das jetzt natürlich wieder sehr, sehr in Spekulative übergeht.
Ja, also ich sag mal, was du schon sagst, dass funktionierende Korsett ist halt nicht da. Und das hat ja auch Uwe Rösler in der Pressekonferenz sehr deutlich gesagt. Also er hat nochmal gesagt, es gibt momentan keine Hierarchien in der Mannschaft. Hat er so nochmal zum Besten gegeben. Und anscheinend weiß man halt nicht so genau, wer im richtigen Moment dann den Mund aufmachen soll und zum Beispiel sagt, hey, wir gehen jetzt hier auf das 3:2. So.
Aber das verstehe ich ja nicht, warum das so ist.
Weil eigentlich ist es, gibt es ja die, die schon länger dabei sind.
Ja,
ich verstehe es auch nicht, aber er hat es offensiv so gesagt, wo ich mir dann halt auch sage, was läuft da schief?
Vielleicht doch mal zum Glasscherben laufen und zum Boot bauen gehen.
Genau. Weiß ich ja nicht. Vielleicht bietet sich ja die nächste Länderspielpause an.
Ja, alle mit einer Pappnase auf dem Boot.
Ja, aber vielleicht, ich weiß nicht, wenn ihr noch was zum Spiel sagen wollt, dann stoppt mich jetzt. Aber vielleicht ist es ja mal ganz gut, jetzt nach den 4 Spielen, dass man wahrscheinlich doch jetzt gegen Hannover klarer Außenseiter ist.
Ja, das kann man auf jeden Fall so unterschreiben oder man kann auf jeden Fall diese Position für diese Position argumentieren. Und das werden wir dann ja auch bald schon sehen. In 5 Tagen am Samstag, den 24. Oktober, 13 Uhr, trifft die Fortuna auswärts auf Hannover 96. Die waren letztes Jahr in einer relativ ähnlichen Situation wie die Fortuna. Nach dem Erstliga-Abstieg sehr, sehr schwach gestartet. Auch da eigentlich große Ambitionen gehabt. War man dann relativ schnell im Tabellenkeller wiederzufinden und konnte sich dann aber in der Rückrunde wieder einigermaßen fangen und vor allen Dingen nach der Corona-Pause war man richtig stark und ist dann letztendlich sogar noch auf Platz 6 eingelaufen. Absolut ausschlaggebend war dafür eine ganz, ganz besondere Heimstärke. Da hat man fast alle Punkte einfach geholt in der zweiten Saisonhälfte. Und ja, die hat man jetzt, wenn man sich die bisherigen Ergebnisse so anschaut, leider auch mit in diese Saison retten können. Man hat nämlich 2-mal auswärts verloren und 2-mal zu Hause gewonnen. Wir kennen das ja von der Fortuna, vor der Saison auch das Ziel Aufstieg ausgegeben und hat dafür den Kader auch einmal gründlich aufgeräumt. Auch hier, ähnlich wie bei der Fortuna, sind 16 Spieler gegangen. Da hat man irgendwie auch durchaus einige Spieler, die noch Vertrag hatten. Zum Beispiel ist da Edgar Brutz zu nennen, abgefunden und dafür dann auch dementsprechend eine hohe Anzahl neuer Spieler geholt. Und ja, das hat halt bisher auf jeden Fall durchwachsen funktioniert. Inan Kutschak, der Trainer, hat einen relativ flexiblen Stil bisher spielen lassen. Also kombiniert ein relativ frühes Pressing, wie es ja im Augenblick die meisten Mannschaften in der Liga so spielen, immer mal wieder auch mit langen Ballbesitzphasen, mit langen Bällen auf die beiden physisch starken Stürmer Marvin Ducksch, auch den kennen wir ja noch, und Dennis Weidand, der, glaube ich, irgendwie an die 2 Meter groß ist. Und über die werden auch immer wieder solche Steig-Klatsch-Spielzüge gespielt. Also diese langen, flachen Bälle, die dann halt sofort wieder ins Mittelfeld zurückgelegt werden, um dann danach weiterverteilt werden zu können. Wie schon gesagt, die beiden Stürmer vorne sind die, die wahrscheinlich am meisten den Stil dieser Mannschaft halt irgendwie diktieren, durch die brachiale Wucht, die sie halt irgendwie eben entwickeln können. Und dadurch stellt sich normalerweise die Mannschaft, wie es jetzt bei der Fortuna ähnlich halt auch gewesen ist, normalerweise immer in einem 4-4-2, in einem flachen 4-4-2 auf. Das heißen könnte, dass dann jetzt halt auch wieder die beiden Mannschaften sich spiegeln, Bild jetzt aber dann auch gegen Regens. Ja, was man bisher sehen konnte, ist, dass die Hannoveraner immer mal wieder Probleme haben, wenn sie selber aggressiv gepresst werden. Was jetzt gerade in den beiden Auswärtsspielen und vor allen Dingen jetzt zuletzt am Wochenende bei der 1-0-Niederlage in Paderborn so zu sehen war, wo auch Hannover eine desaströse erste Halbzeit gespielt hat. Da hätte man durchaus auch höher zurückliegen können. Am Ende halt dann auch wirklich verdient verloren hat. Von daher könnte es sein, dass jetzt ein paar personelle Wechsel vorgenommen werden, aber so richtig davon auszugehen ist eigentlich nicht, weil man schon irgendwie sehen kann, dass Kenan Kocak jetzt halt schon eine relativ eingespielte Truppe gefunden hat, der bisher irgendwie auch meistens vertraut hat. Und außer Marvin Ducksch, der so ein bisschen angeschlagen ist, gibt es auch eigentlich keine richtigen Verletzungssorgen. Ja, wenn man dann irgendwie auf die erwartbare Elf von Hannover guckt, sind da auch relativ viele bekannte Namen dabei. Obwohl da so viele jetzt den Verein verlassen haben im Sommer. Vor sollte Michael Esser beginnen. Der hat ja auch schon durchaus einige Bundesliga-Minuten, ich glaube vor allen Dingen für Darmstadt gesammelt. Auf der linken Verteidigerposition ist jetzt der Neuzugang Niklas Holt gesetzt, ein Däne. In der Abwehrzentrale haben die ersten beiden Spiele Hübers und Marcel Franke zusammengespielt, auch beide schon mit richtig Zweitliga-Erfahrung. Marcel Franke wurde jetzt allerdings die letzten beiden Spiele von Simon Fallett verdrängt, den man ja vielleicht auch noch daher kennt, dass er bei der Eintracht gewesen ist und eben bei der Fortuna letztes Jahr, glaube ich, auch ziemlich lange im Gespräch war. Dessen Position dann aber, dessen Kaderplatz dann mit Kasim Adams ersetzt. Auf rechts ist es relativ offen. Da hat jetzt die letzten beiden Spiele Kingsley Schindler begonnen, der vom 1. FC Köln geholt wurde. Er ist halt mehr so ein physisch starker Spieler, der ja sehr geradlinig ist, also halt mehr so eine Art Schienenspieler dann für die Seite. Es könnte aber auch sein, dass der Japaner Sei Muroya beginnt, auch der Neuzugang. Gerade weil Kingsley Schindler jetzt gegen Paderborn überhaupt nicht gut ausgesehen hat und sehr früh rausgenommen wurde, müsste man noch ein bisschen schauen, auf wen Kutschak da setzen wird. Ja, dann in der Zentrale gibt es einmal die laufstarke Arbeitsbiene Niklas Franz, der irgendwie auch noch vom 1. Freiburg Begriff sein dürfte.
Mike Franz, ne?
Mike Franz, richtig, stimmt. Der auch noch, glaube ich, viele Spiele gemacht hat, ne? Also ich weiß gar nicht, wie lange der jetzt bei Freiburg gewesen ist, aber irgendwie gefühlt auch schon eine halbe Ewigkeit. Ja. Auch da könnte es sein, dass sein Konkurrent, der Slowene Jaka Bijol, den Vorzug bekommt, aber ich würde eigentlich mit Franz rechnen. Und neben ihm spielt mit Dominik Kaiser so ein bisschen der Spieler, den die Fortuna im Augenblick so ein bisschen vermisst. Halt, ein spielstarker Achter, der auch wirklich absolut das Heft bei Hannover, seit er jetzt da ist, auch einen Neuzugang in die Hand genommen hat. Von Brøndby Kopenhagen verpflichtet worden, aber auch der dürfte vielleicht noch einigen Bundesliga-Fans ein Begriff sein, weil der, ich glaube, bei Hoffenheim und bei Leipzig gespielt hat. Aber über den laufen eigentlich alle Angriffe, der schießt die ganzen Standards und so weiter.
Dominik Kaiser ist mein ganz besonderer Freund, muss ich sagen. Den habe ich schon sehr ins Herz geschlossen, weil der verkörpert RB Leipzig wirklich wie kein anderer.
Der ist nämlich der Spieler, der Lumpi von RB Leipzig ist das.
Ja, plus, dass er halt nicht nur seinen Körper verkauft hat, sondern auch seine Seele. Also dessen Interviews zu RB Leipzig, da schnallst du mit der Zunge. Ja, der ist eingenordet.
Okay.
Ja, es gibt so ein paar Spieler, die habe ich ganz besonders in mein Herz geschlossen. Und Dominik Kaiser tatsächlich gehört dazu. Ja, auf den, ne, darf der Botzek mal ein schönes Auge drauf werfen. Ja.
Alles klar, da werde ich ja auch mal ein Auge auf ihn haben in dem Spiel. Mir war der jetzt gar nicht so ein Begriff. bevor ich das jetzt hier mal so ein bisschen mehr angeschaut habe, wie Hannover hier auftreten wird. Ja, das kann man allerdings nicht sagen, wenn man sich dann den linken Flügelspieler anguckt. Das ist nämlich Genki Haraguchi, der ja auch uns Fortuna-Fans noch ein Begriff ist. Also auf jeden Fall auch ein Spieler, bei dem man weiß, was er kann, der mir auch bei Fortuna in der zweiten Liga eigentlich immer richtig gut gefallen hat. Und ja, leider fällt er halt leistungsmäßig gegenüber dem rechten Flügelspieler noch ein bisschen ab. Das ist nämlich Linden Maina. Ein Spieler, der jetzt in diesem Sommer mit mehreren international spielenden Bundesligisten wie Wolfsburg und Mönchengladbach in Verbindung gebracht wurde. Und Hannover hat durchaus zweistellige Summen aufgerufen haben soll in den Verhandlungen. Also jemand, der hochgeschätzt wurde, sowohl von Hannover als auch von guten Bundesliga-Vereinen. Aber letztendlich hat sich dann die Verpflichtung zerschlagen und er ist noch bei Hannover und wirbelt dementsprechend eben über die rechte Seite und sollte da Florian Hartherz einige Probleme bereiten können, vermute ich mal. Und ja, vorne dann, wie gesagt, die beiden Weidand und Duxch, die auf jeden Fall immer zu beachten sind, die immer gefährlich sein dürften. Und wo man auch nur hoffen kann, dass dann vielleicht Danso und Hoffmann wieder beide spielen können und man die gegen die beiden stellen kann. Wie gesagt, bei Duxch kann es sein, dass er ausfällt, weil er auch an Muskelproblemen laboriert. Dann wäre der Ersatz Valmir Sulimani, den man vor der Saison aus der dritten Liga geholt hat. Es gäbe natürlich auch noch die Option, dass man das System ändert. Das wäre dann ein 4-3-3. Dass dann halt Maina und Haraguchi quasi als Außenstürmer fungieren und dann dementsprechend Bijol noch Kaiser und Franz in der Mitte unterstützt, würde ich aber auch ehrlich gesagt eher nicht mitrechnen. Gerade weil man jetzt auch schon am Wochenende gesehen hat, dass man, wenn man die Fortuna spiegelt, durchaus für Probleme sorgen kann.
Ja, was ich ganz interessant fand, ich habe mir die Aufstellung vom Wochenende ja auch angeguckt. Michael Ratajczak saß auf der Bank für Hannover 96 am Wochenende. Mit 38 Jahren, der gute alte Micha. Ja.
Was ich ja mir denke, diese Hoffnung, die man dann, man überlegt ja dann, wenn man ein Auswärtsspiel hat, das vielleicht auch Vorteile, bringt es vielleicht was. Von wegen, man muss weniger das Spiel machen und so weiter und so fort. Aber ich sehe ja auch nicht mal, dass die Fortuna irgendwie ein gutes Konterspiel hinkriegt. Also ja. Irgendwie bin ich gerade der hoffnungslos wäre, das wäre jetzt sehr, aber ich weiß jetzt nicht genau, man sitzt da so und denkt sich, ja, was soll denn da jetzt bei rumkommen, wenn die nochmal so spielen wie am Sonntag? Keine Ahnung. Und dann mir fällt da irgendwie nichts Cleveres zu ein, außer dass ich ein bisschen schade finde, dass sich die Instagram-Seite von Marvin Duxch nicht öffnet bei mir gerade, weil auf die hätte ich jetzt ja doch nochmal gerne einen Blick geworfen. Mhm. Aber ansonsten, nach dem Spiel am Sonntag und mit dem, was du jetzt hier vorgetragen hast und bei den allein den Namen und der individuellen Klasse, die Hannover hat in Hannover, boah, da weiß ich jetzt nicht, ob ich mein Geld auf Fortuna Düsseldorf setzen würde.
Ja, so ein bisschen hat man das Gefühl, Hannover verfolgt eigentlich denselben Ansatz wie die Fortuna. Halt nur mit besseren Einzelspielern. Ja,
und halt einem guten Mittelfeldspieler.
Genau, und mit einem besseren Schlüsselspieler quasi. Oder mit einem Schlüsselspieler.
Vielleicht kann man ja Dominik Kaiser in der Winterpause loseisen. Das ist ja ein super Spieler, also den habe ich immer schon sehr bewundert. Also wenn man so einen Spieler verpflichten könnte, das würde ich nicht Nein sagen.
Ja, vielleicht kann man ja auch Christopher Peterson überreden, dass er halt die Nummer 12 an ihn abtritt. Und man.
Wer auf die 12? Nein.
Nein, nein. Aber vielleicht kann man es ihm damit schmackhaft machen.
Ach so, ja. 13, Dominik.
Ja, also ich sag mal, erstmal ist die absolute Voraussetzung gegen diese geballte Wucht, die da kommt, wenn jetzt tatsächlich Herr Duxch auch nicht noch ausfällt, dass ich irgendwie ein bisschen optimistischer bin, dass ihm da eine sattelfeste oder den ganzen Offensivspielern, vor denen man sich Sorgen machen müsste, eine sattelfeste Abwehrreihe entgegengestellt wird. Und das sehe ich halt Stand heute nicht so. Und von daher, ich weiß auch nicht genau, wie es funktionieren soll, da was mitzunehmen. Ich bin momentan auch sehr pessimistisch, was das Spiel angeht. Ja, ich würde mal sagen, möglichst lange gucken, dass man kein Gegentor frisst. Und Hannover, ich weiß nicht, hast du das jetzt in Vorbereitung auf das Spiel dir genauer angeguckt? Wird da eigentlich aus dem Umfeld der Aufstieg auch verlangt in Hannover?
Hab ich mich
also haben die Druck so, irgendwie?
Ja, ein bisschen schon, aber ich glaube, die haben auf jeden Fall nicht diesen Druck, das irgendwie relativ schnell irgendwie jetzt in die richtige Richtung zu biegen, sondern würden da, glaube ich, schon irgendwie noch ein bisschen Vorlauf bekommen, einfach so, dass man da doch zumindest irgendwie so in den hinteren Reihen im Kader relativ viel ausgetauscht hat. Mhm. Und dadurch, dass halt irgendwie Mannschaft und Trainer noch relativ viel Kredit dadurch genießen, dadurch, dass man halt einfach diese Spiele nach der Corona-Pause halt so positiv bestreiten können. Man auch im DFB-Pokal weitergekommen ist. Ja, also von daher, ich glaube schon, dass natürlich irgendwie die Anspruchshaltung Aufstieg ist, aber nicht Aufstieg um jeden Preis. Also nicht, da wird sich nicht der gleiche Druck entfachen, wie das die letzten Jahre beim HSV der Fall gewesen ist, wie es auch die Stuttgarter letztes Jahr gespürt haben und so weiter. Also das sehe ich auf jeden Fall nicht.
Das wäre jetzt noch so ein bisschen meine Hoffnung gewesen, dass da man tatsächlich irgendwie jetzt als Außenseiter hinfahren kann und Hannover so etwas wie Druck verspürt. Aber ansonsten, boah, wird echt eine Monsteraufgabe.
Ja, und man muss da wirklich das dann auch wirklich nochmal ansprechen. Also das, was der Jan eben eigentlich auch schon gesagt hat, die Fortuna hat ja wirklich ja im ganzen Jahr 2020 ja eigentlich ihre besseren Spiele am Anfang gemacht, wenn sie Außenseiter gewesen ist, aber dann relativ schnell ja auch irgendwie dann auch diese Fähigkeit verloren. Deswegen ja, sehe ich auch wirklich nicht unbedingt, dass man halt aus dieser Außenseiterrolle wirklich was machen kann. Was ich mir noch so ein bisschen vorstellen könnte, ist, dass es vielleicht nochmal eine richtige faustdicke Überraschung in der Anfangsformation gibt. Nämlich
an wen denkst du?
An Jamie Siebert. Nämlich, wenn ich mir halt die beiden Sturmtanks von Hannover da angucke, könnte ich mir schon vorstellen, dass man vielleicht überlegt, jemanden, der halt einen ähnlichen Körper hat, einfach dagegen zu stellen, weil André Hoffmann hat ja sich jetzt wirklich natürlich eigentlich eingespielt. Es ist auch eigentlich mittlerweile einer meiner absoluten Lieblingsspieler da im Kader. Aber er ist halt nicht so groß und nicht der Kopfballstärkste. Und ich hätte schon so ein bisschen Sorge, dass den da vielleicht ein Weidand einfach so wegdrückt, wenn die Bälle in den Fortuna-Strafraum fliegen. Und bei Siebert, ja gut, ich meine, der hat sich natürlich jetzt auch ziemlich ausfuchsen lassen da beim 0-2, wo man irgendwie auch das Gefühl hatte, der schubst da irgendwie seinen Gegenspieler so ein bisschen und ist irgendwie im ersten Moment so überrascht, dass nicht wie in der Jugend der andere einfach mehr oder weniger vom Spielfeld fliegt.
Ja, das stimmt schon, ne?
Dass er da stolpert. Also es sah für mich ganz klar so aus, als ob er da einfach überrascht wäre, dass halt sein normaler Move, den er halt in so einem Zweikampf irgendwie eigentlich immer macht, dass der halt gar nicht so eine große Auswirkung hatte. Und wo ich eigentlich auch denken würde, dass das in dieser Situation selber halt schon ein Lerneffekt stattgefunden hat. Ja, also es wäre auf jeden Fall, wenn ich an Rösler stelle wäre das auf jeden Fall ein Gedanke, den ich hätte und über den ich mir dann diese Woche mal nachdenken würde.
Also wenn Hoffmann spielen kann, dann spielt er. Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass der nicht spielt. Und was ich mir schon vorstellen kann, dass wenn dann so spielen kann, dass er aber nicht spielt, weil mit Hoffmann und Kreins, es gibt für mich keinen Grund, Kreins nicht nochmal eine Chance zu geben. Also was heißt eine Chance zu geben? Das klingt, als ob er das falsch gemacht hätte, weil der war nämlich tatsächlich in den Spielen, letzten Spielen hinten schon der Konstanteste, hat keinen Fehler gemacht und hat zumindest gezeigt, dass er auch Pässe spielen kann. Und ansonsten, ich glaube, überlegen muss man halt, was man im Mittelfeld macht, ob man eben noch mit Appelkamp fürs Umschaltspiel dem mehr zutraut als jetzt so Botka zum Beispiel. Ich würde jetzt vermuten, dass Botzek spielt, weil er irgendwie schon so der Ankerpunkt war, immerhin.
Ja, der spielt.
Also, ja. Und dann halt Borello. Also, das sehe ich ja nicht, dass der spielt. Er hat schon ein paar Chancen bekommen und der ist bisher noch nicht positiv aufgefallen. Und wenn Petersen gut trainiert in der Pause jetzt in ein paar Tagen und sich nicht verletzt, mit einer Muskelverletzung, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der Petersen. Ja, gut, der hat halt gesagt, ich glaube, da gibt es noch ein bisschen Trainingsrückstand und dass der noch nicht über 90 Minuten gehen kann. Mhm. Wenn ich mich richtig erinnere an die Pressekonferenz oder was vorher gesagt worden ist. Aber da würde ich jetzt mal überdenken, das sind so die Positionen, wo ich glaube, dass da was passieren kann.
Aber Lou, glaubst du dann, dass sie mit drei Innenverteidigern spielen? Oder wenn Jamil Siebert nochmal eine Chance bekommt? Oder?
Das wäre auf jeden Fall auch was, wo ich drüber nachdenken würde. Der Gedanke kam mir jetzt auch gerade eigentlich, dass ja zumindest irgendwie auch das 4-4-2 jetzt als System bisher nicht so gut ausgesehen hat, dass man nicht irgendwie auch mal überlegen könnte, das vielleicht zu verändern. Und gerade wenn man halt gegen zwei so starke Stürmer spielt, dass man vielleicht auch überlegt, dass man da halt drei Innenverteidiger aufstellt, wie du gerade schon gesagt hast, Jan, Kreins halt wieder aufzustellen, wäre wirklich absolut verdient, weil der wirklich jetzt zweimal eine grundsolide Leistung abgeliefert hat. Und wenn dann halt, ja, zum Beispiel Hoffmann und Danso dann zurückkämen oder halt dann auch Stewart, also im Grunde könnte man die halt, also man könnte auf jeden Fall für jeden halt irgendwie argumentieren und ja, weiß ich nicht, vielleicht wenn man dann eh die meiste Zeit dann mit Fünferkette spielt, hätte man zumindest in der Theorie einfach mehr Stabilität drin. Ne? Zimmer stellt sich dann für den rechten Flügel sowieso mehr oder weniger von alleine auf. Und bei Pledel könnte ich mir auch vorstellen, dass er diese Rolle, die letztes Jahr Erik Tommy gespielt hat, vielleicht ganz gut ausfüllen könnte.
Ja, das wäre denkbar. Die Frage ist halt so ein bisschen, wie sehr ist das der Mannschaft schon, also wie sehr haben die das schon geübt? Weil also in den letzten Wochen wurde immer hier mal wieder umgebaut, da mal wieder umgebaut. Wenn man jetzt auf Fünferkette schaltet, ich bin mir nicht so sicher, ob das dann alles besser aussieht und eher nach wie vor pessimistisch. Aber es ist auf jeden Fall denkbar gegen diese zwei Tanks da vorne auch, dass sie es mit Fünferkette probieren. Und ich glaube auf jeden Fall, wenn es was werden soll, dann muss Kastmeier einen bärenstarken Tag haben.
Ja, aber je länger wir jetzt drüber reden, desto sympathischer finde ich diesen Fünferketten-Idee eigentlich. Ne, man hat dann drei Leute im zentralen Mittelfeld, dann könnte man halt mal Schinter wieder aufstellen und ihm halt irgendwie auch ein bisschen mit auf den Weg geben, dass er halt dann Adam Botzek hinter sich hat und vielleicht einen Marcel Sobotka neben sich, so dass irgendwie dann, da ist halt, weiß ich nicht, jeder riskante Pass halt nicht ganz so riskant, wenn einfach noch ein Mann mehr da ist, der dann vielleicht den Raum hinter ihm zustellen kann. Vielleicht traut er sich dann mal ein bisschen mehr zu. Also ich finde die Idee eigentlich sehr sympathisch.
Dann lassen wir uns überraschen.
Ja, machen wir auf jeden Fall. Wollt ihr noch tippen? Ich lege mal direkt vor und sage, Hannover gewinnt 3-1.
Hui.
2-0 für Hannover, leider.
Ich glaube 1-1. Ich weiß nicht genau, wer das Fortuna-Tor machen soll, aber ich habe die Hoffnung, dass es hinten stabil bleibt und man dann irgendwie 1-1.
Ja, wäre Zeit für einen fünften Torschützen, ne? Bisher schön gleichmäßig aufgeteilt. Ja.
Schinter abbekannt.
Darf mal. Alles klar.
Das ist eine Ansage.
Okay, wunderbar.
Werden wir auf jeden Fall Anfang nächster Woche auf den Wahrheitsgehalt überprüfen und werden dann halt, wie gesagt, hoffentlich den Moritz wieder dabei haben. Und ja, bis dahin verabschieden wir uns dann von euch und wünschen euch eine schöne Woche.
Genau. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.